Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Crop FM, Ausgabe Nummer 338, heute am 26. Juni 2015. Mein Gast heute Abend ist Martin Winiecki und Titel der Sendung: Der Weg nach Ananda. Heute gibt es natürlich wieder die Möglichkeit, sich via Crop.com an der Sendung zu beteiligen. Erreichbar über die Website von Crop.fm, cropfm.at, cropfm.at. Einfach auf Crop.com klicken, einsteigen, Fragen reintippen und ich gebe sie dann gerne an den Telefongast weiter. Zu dieser Sendung gibt es einen Newsletter, den kann man gratis abonnieren von der Startseite von CropFM. Kann man auch sehr gerne mailen. Alle Sendungen wandern in ein Podcast-Archiv und sind dort jederzeit abrufbar. Man kann auch einzelne Sendungen verlinken und das Archiv hat auch eine sehr praktische Suchfunktion. Einfach links auf diesen Bot klicken, wo Suche steht. Es sind doch schon einige Ausgaben und da einfach nur durchzublättern, da findet man wahrscheinlich nicht unbedingt immer, was man sucht. Das Ganze wird auch von einem Forum begleitet, das von Unarmed und Wingman betreut wird. Das Coverbild heute ist, muss ich sagen, einer meiner Favorites, fängt das Ganze sehr schön ein, auch den utopischen Aspekt des Themas heute Abend, ist wie immer gestaltet von Matthias Töpfer. Mehr über seine Arbeit jetzt dann gleich auch in den News. Er hat auch ganz neue Felder, die er sich da angeeignet hat. Und ja, Luxus Nothing to See her kann man sich auch anhören und da, von der Startseite aus, da spiele ich ja auch immer wieder Nummern draus. Und gehostet wird die ganze Chose, der Webserver nämlich von Fetznetz, fetznetz.it, der Host von CropFM. Ja, der Spin Switcher, so der Titel eines Buches von Matthias Töpfer, ja genau der. Schon in naher Zukunft, in einer parallelen Wirklichkeit, wird der, die der unseren zum Verwechseln ähnlich ist, stößt der australische Gehirnforscher Aldo Effetti auf einen Algorithmus, der ihm Einfluss auf das Schicksal und Materie verleihen könnte. Doch seine Arbeit wird von einer unbekannten Organisation überwacht und noch in derselben Nacht mutwillig zerstört. Das ist der Ausgangspunkt eines spannenden Romans, den Matthias Töpfer, eben jener, der auch diese wunderbaren Grafiken immer und Illustrationen immer gestaltet für die Sendungen, verfasst hat. Ich habe ihn quasi testgelesen und muss sagen, dass darin einige Themen, die auch hier auf Sendung bearbeitet werden und wurden, in wirklich ein packendes Drama verarbeitet wurden. In jedem Fall ein gelungenes Erstlingswerk, wie ich finde. Ende Juli gibt es dann noch eine Spezialausgabe mit Matthias, in der wir das ganze Werk und ja, das alles, was da noch drumherum dazugehört, ausführlich besprechen werden. Bundestag muss UFO-Akte öffnen. 5 Jahre ließ die Bundesverwaltung verstreichen, verwendete aber tausende Euro Steuergeld und beschäftigte die deutsche Justiz. Doch am Ende war alles umsonst. Die UFO-Ausarbeitung der wissenschaftlichen Dienste des Bundestages, wie auch alle anderen von dieser Verwaltungsabteilung verfassten Schriftstücke, fallen unter das Informationsfreiheitsgesetz und müssen freigegeben werden. Punkt. Alles Weitere findet sich auf der Website von exopolitik.org, beziehungsweise hoffe ich natürlich, dass ich Robert nach der Sommerpause auch wieder einmal live begrüßen darf. Ja, und Crop FM wird pures Netzradio. Lange habe ich mich mit dieser Entscheidung herumgeschlagen. Jetzt ist es soweit. Nach der Sommerpause werden alle Live-Ausgaben von Crop FM nur mehr über den quasi hauseigenen Stream von Crop FM zu hören sein. Das bedeutet viel mehr Flexibilität für meine Sendungsgestaltung, sowohl in Bezug auf Zeitpunkt als auch Länge der Live-Interviews. Dass mir der Schritt nach 15 Jahren auf Radio Helsinki, dem freien Radio in Graz, nicht leicht fiel, versteht sich von selbst. Gezögert habe ich vor allem, weil es doch auch einige, vor allem ältere Menschen gibt, die die Sendung in Graz terrestrisch verfolgen. Ich hoffe aber, dass ich diese Hörerinnen ab Herbst ebenfalls am Stream von Crop FM begrüßen darf. Auf der Website cropfm.at mal vorbeizuschauen lohnt sich. Man kann natürlich auch alle vorhergehenden Sendungen einhören, nachhören. Für den Stream braucht man dann auf jeden Fall einen OGG-fähigen Player. Der Stream von Helsinki bietet auch MP3 an. Ich werde, glaube ich, auf OGG bleiben. Aber für alle eingefleischten Crop FM-Hörerinnen und Hörer, denen möchte ich natürlich auch das Programm von Radio Helsinki wärmstens ans Herz legen. Da gibt es ganz viele spannende Sendungen. Und es lohnt sich auf jeden Fall, da mal reinzuhören, auch wenn Crop FM dann hier nicht mehr läuft, aber eben über den Livestream bzw. über die Website von cropfm.at abrufbar ist. Für die Leute, die das ohnehin per Stream hören, ändert sich eigentlich gar nichts. Und weil da jetzt immer wieder im Chat welche verwirrt sind, der Eintrag, dass die Sendung ausfällt, das betrifft die vorige Sendung. Jetzt bin ich live, das heißt, die heutige findet offenbar statt. Ja, wir brauchen eine Revolution, nach deren Sieg es keine Verlierer gibt, weil ein Zustand erreicht wurde, der allen hilft. So schreibt Dieter Dum in seinem neuen Buch Terra Nova, globale Revolution und Heilung der Liebe. In Tamera wird dieses Credo bereits seit über 30 Jahren gelebt und mein Gast Martin Winiecki lebt und arbeitet seit seinem 15. Lebensjahr in Tamera. Der Weg nach Ananda, mehr jetzt gleich auf Crop FM. Bei mir am Telefon ist Martin Winiecki. Hallo.
Hallo.
Können Sie mich gut hören? Ja? Können Sie mich gut hören?
Ich höre dich ganz schlecht.
Okay, jetzt müsstest du mich lauter hören. Besser?
Ein bisschen besser, aber noch sehr leise.
Okay, jetzt lauter geht's nicht.
Oh.
Okay, hörst du mich so?
Ja, ich versuch's.
Okay. Gut, ja, danke, dass Sie die Zeit genommen haben für dieses Gespräch heute. Ja, also wie gesagt, ich kann leider da nicht mehr reinschicken. Es müsste eigentlich, bis jetzt hat es immer funktioniert. Sie sind ja in Portugal, vielleicht liegt es daran. An der Telefonleitung, also lange Leitung, keine Ahnung. Ja, freut mich, dass das Gespräch heute zustande kommt.
Vielen Dank auch für die Einladung.
Sehr spannendes Projekt, muss ich sagen. Ich habe das Buch Terra Nova mit Interesse gelesen. Dieter Dum hat es geschrieben, die Welt liegt im Liebeskummer. Und die Frage ist, wie kam es dazu und was folgt daraus? Mit anderen Worten, was läuft falsch? Aber bevor wir auf das eingehen, vielleicht ein paar Worte zu Ihrer Person. Wie kamen Sie dazu? Seit Ihrem 16. Lebensjahr leben und arbeiten Sie in Tamera, im Süden Portugals?
Richtig, ja.
Was gibt es da noch zu sagen dazu? Warum? Was hat Sie dazu bewegt, diesen Schritt zu machen?
Also, ich war seit früher Jugend eigentlich auf der Suche nach, nach einer Möglichkeit, eine verändernde Wirkung in dieser Welt zu erzielen. Also ich war seit meinem 14. Lebensjahr, wusste ich irgendwie, dass die Gesellschaft, in der ich lebe, oder dass die Schule, die ich besuche, verbunden ist mit einem System, was ich nicht unterstützen will. Es gab diesen Aufwachmoment, wo ich 14 Jahre alt war, wo ich verstanden habe, was sich hinter dem Wort Globalisierung verbirgt, was für ein unendliches Leiden weltweit. Und das war für mich so ein Punkt, der mich radikalisiert hat, wo ich wusste, ich will nicht eine Karriere machen innerhalb einer Welt, die ich eigentlich nicht befürworten kann. Und ich hatte das Glück, mit Tamera auf ein Projekt zu stoßen, das mich in dieser Frage, die, glaube ich, viele junge Menschen berührt, eine Antwort gefunden habe oder eine positive Resonanz gefunden habe, sage ich mal. Und was ich in Tamera gefunden habe oder was mich hier motiviert hat, war eine Verbindung von einer Arbeit an einer Perspektive für einen Systemwechsel in der Welt und gleichzeitig, wie Sie schon gesagt haben, eine Arbeit an dem Thema Liebe, an dem innersten, intimsten Themenbereich der menschlichen Sehnsucht, im Bereich von Liebe, Sexualität, Partnerschaft, Gemeinschaft, Vertrauen, in diesem Elementarbereich Antworten zu finden. Und mich als jungen Menschen hat diese Kombination zwischen einem politischen und einem sehr tief persönlichen Aspekt einfach fasziniert. Und so bin ich erstmal nur hingekommen, um zu lernen. Und im Laufe der Zeit wurde ich Mitarbeiter des Projektes und heute bin ich aktiv in der Außenarbeit, Netzwerkarbeit des Projektes.
Sie waren auch in der Antifa-Bewegung. Sie kommen aus Dresden.
Ja.
Und ich nehme an, vorher im 16. Lebensjahr waren Sie in der Antifa-Bewegung. Was waren da Ihre Erfahrungen und was waren Ihre Erkenntnisse?
Entschuldigung nochmal.
Was waren Ihre Erfahrungen bzw. Ihre Erkenntnisse aus dieser Zeit der Antifa, in der Sie aktiv in der Antifa?
Ja, war für mich eine sehr wichtige Zeit. Es war eine Situation, damals war die NPD als eine neofaschistische Partei in den Sächsischen Landtag eingezogen mit fast 10% der Stimmen. Man hatte das Gefühl, der rechte Untergrund gewinnt stark an Kraft und mobilisiert bis ins bürgerliche Lager hinein. Es war diese Situation, die mich radikalisiert hat und in die Antifa-Bewegung gebracht hat. Ich wollte einfach ein Zeichen setzen gegen diese Bewegung und mich auch mich selber radikalisieren und positionieren für eine Welt ohne diese faschistischen Kräfte. Und gleichzeitig habe ich in mir selber gemerkt, wie ich immer mehr in eine Schiene gelaufen bin von politischem Aktivismus, die immer bezogen war auf einen gemeinsamen Gegner. Die Gruppen, die sich getroffen haben, waren Gruppen, die auf der Basis der Gegnerschaft gegen den Faschismus zusammen waren und haben dabei nicht gemerkt, wie sie selber faschistoide Tendenzen in sich kultiviert haben durch genau dieses, durch die Fixierung auf das Feindbild. Und so war ich an politischen Aktionen beteiligt, die die dieses Gewaltpotenzial richtig aktiviert haben. Also ich habe mich teilweise in Demonstrationen gefunden, wo ich wo in mir so eine Lust im Kampf, auf den Kampf und auf dieses Umringen und das Bekämpfen des Gegners in mir aufgestiegen ist, mich teilweise übernommen hat. Und da habe ich irgendwann verstanden, irgendwas ist faul an dieser ganzen Bewegung. Also einerseits für eine freie Welt und gegen den Faschismus zu kämpfen und andererseits war da was im eigenen Inneren, was man auch durch ein anderes politisches Label ersetzen könnte und was genau dieselbe Charakterstruktur ist. Und dieses Thema, worin eigentlich wirklich eine Auflösung des Faschismus beruht, wenn man sieht, dass in seinem eigenen Inneren solche Faszinationen für Gewalt existieren. Diese Frage hat mich bis heute beschäftigt und das ist auch ein Aspekt, der in Tamera ein wichtiges Thema ist.
Sie haben ja auch unlängst einen Artikel veröffentlicht über die Auflösung des Faschismus 70 Jahre nach dieser ganzen Katastrophe. Das war ja auch da eigentlich der Auslöser für unser Interview heute.
Richtig, ja.
Können Sie da zusammenfassen, was da im Prinzip...
Also der entscheidende Gedanke ist für mich, dass man versteht, dass der Faschismus nicht nur eine politische Bewegung oder geschichtliche Entwicklung, zum Beispiel in Deutschland oder Italien, war, sondern dass ganz grundsätzlich in dem autoritär geprägten Charakter eine Veranlagung oder eine Bereitschaft existiert für faschistische Ideologien und Handlungen. Also man muss nicht offen Anhänger einer faschistischen Ideologie sein, um in sich Ansätze eines faschistischen Charakters zu tragen. Das war ja die große Entdeckung von Wilhelm Reich, der gesagt hat, solange wir in einer Gesellschaft leben, die ihren Kindern den Ausdruck elementarer Lebensenergien verwehrt oder sie sogar bestraft, wenn sie elementaren Lebensenergien folgen, wie Neugier, auch Lust, einfach den Ausdruck ihrer Kreativität. Solange die Gesellschaft das verwehrt, solange sie die Menschen einzwängt in kasernenartige Institutionen, von der Schule bis zur Armee und zum Beruf, solange der Mensch nicht sich wirklich als Individuum entwickeln kann, solange leben wir immer unter dem Damoklesschwert eines Dammbruchs, wo sich eine blockierte Lebensenergie durch Gewalt befreit. Und das war die Situation historisch, zum Beispiel Anfang der 30er Jahre in Deutschland, wo ein Volk, was über Jahrhunderte lang geknebelt wurde, unterdrückt wurde, mit den schlimmsten Erziehungsmethoden behandelt wurde, auf einmal in der faschistischen Ideologie von Hitler einen gemeinsamen Kanal gefunden hat. Auf einmal waren es die Juden, auf die man den ganzen Hass richten konnte. Und man war, als so geschunden man war, in dem Bewusstsein eines gemeinsamen arischen Volkskörpers, war man auf einmal jemand. Also man muss verstehen, welche psychologischen Hintergründe es gibt, die die Menschen zu solchen wahnsinnigen Taten veranlassen. Und wenn wir mutig genug sind, dann können wir diese Tendenzen auch in uns selber entdecken. Also Reich hat gesagt, wir können den faschistischen Amokläufer nicht unschädlich machen, wenn wir nicht bereit sind, ihn in uns selbst zu entdecken und dort aufzulösen. Das ist eigentlich die Quintessenz. Und das entscheidende Thema für die Auflösung ist, dass man, dass es eine Notwendigkeit gibt, neue Lebensstrukturen zu schaffen, die es eben dem einzelnen Menschen erlauben, wieder wahr zu werden, wieder in andere Menschen zu vertrauen und die Angst auflösen.
Wenn wir uns jetzt die Welt von heute anschauen, und natürlich kann man da sehr viele Parallelen zu den 30ern ziehen, es gibt aber auch viele Dinge, die völlig anders sind. Natürlich auch in den 30ern gab es natürlich viele Aspekte, die zu dieser Situation geführt haben. Ne? Letztendlich ja. Ist ja der Zweite Weltkrieg eine und der Erste Weltkrieg, die gehören zusammen. Ne? Das ist ja eigentlich ein großer Krieg, wenn man so will. Mhm. Weiß nicht, wie Sie das sehen?
Also ich bin kein Geschichtsexperte in dem Sinne. Ich denke, dass
zumindest die Gegner.
Entschuldigung?
Zumindest waren es ja praktisch dieselben Gegner, die sich da wirklich gegenüberstanden. Auf der einen Seite Deutschland, Österreich und dann auf der anderen Seite die alliierten Mächte. Aber okay.
Ich habe immer noch ganz schwere Probleme, sie zu verstehen.
Nein, ich wollte nur sagen, dass die Gegner, die sich gegenüberstand, waren ähnlich. Aber das ist mir jetzt eh nicht so wichtig. Also gut, aber was ich hinaus wollte, ist, dass also in den 30 Jahren natürlich viele Aspekte zu dem Ganzen geführt haben, aber natürlich die Charakterstruktur der Menschen dann diese absolut extreme Bewegung des Nationalsozialismus erst möglich gemacht hat. Ne?
Das ja. hat das, Sie gesagt. Natürlich, es war die Wirtschaftskrise, es waren verschiedenste spezifische Aspekte und trotzdem finde ich es wichtig zu sehen, dass es ohne die Bereitschaft, die charakterliche Bereitschaft im Inneren der Menschen, wäre es nicht dazu gekommen. Also die Kommunisten zum Beispiel waren felsenfest davon überzeugt, dass die Wirtschaftskrise und das Scheitern des Kapitalismus in dem Ende der 20er, Anfang der 30er Jahre zwangsläufig zu einer sozialistischen Weltrevolution führen müsste, weil die Menschen doch erkennen müssten, wodurch sie in diese Situation gebracht wurden und worin eine Auflösung besteht, nämlich eine klassenfreie Gesellschaft, so glaubten sie. Und sie haben nicht verstanden, dass im Inneren der Menschen ein ganz anderes emotionelles Bedürfnis und eine andere Faszination existierte. Das ist der Punkt, auf den ich hinaus will. Natürlich könnte man jetzt sehr viel sagen über die spezifischen historischen Faktoren, die dann zu diesem extremen Umschwung geführt haben.
Ja, letztlich auch der Friedensvertrag von Versailles, der natürlich eine ziemlich ungerechte Geschichte war. Ne? Hallo?
Ja, ich.
Ja, der Friedensvertrag von Versailles.
Lauter stellen. Ich höre Sie ganz schwer.
Nein, ich kann es nicht lauter stellen. Also der Friedensvertrag von Versailles war natürlich auch einer der Punkte, der hier problematisch war. Aber wie Sie sagen, viele, viele Faktoren. Und ich glaube auch, dass also in dem, was also Wilhelm Reich und auch Dieter Dumm bearbeitet hat, ein ganz wesentlicher Aspekt ist. Also, und ich finde auch, dass das in dem Buch Terra Nova, das ist jetzt das Einzige, was ich von Dieter Dumm kenne, wirklich sehr tiefgreifend und auch sehr berührend beschrieben wird. Was sind denn jetzt Ihre Hauptkritikpunkte an der heutigen Welt? Was läuft denn jetzt?
Ja, also was heißt Kritikpunkte? Ich würde sagen, dass wenn man heute in die Welt schaut, also man sieht eine untergehende Epoche. Also es ist nicht mehr nur Kritik, sondern es ist eigentlich wir sind gezwungen zu einer Art Reality-Check angesichts dessen, wohin unsere Lebensweise, egal ob sie jetzt von welcher ideologischen Couleur sind wir gezwungen hinzuschauen, was unsere menschliche Zivilisation der letzten Jahrhunderte mit diesem Planeten gemacht hat. Und wir haben ja sehr lange, haben wir die Wissenschaften und die verschiedenen Lebensbereiche einzeln angeschaut. Wir haben auf einzelne Krisen geschaut und heute merken wir, dass die Krisen gar nicht mehr voneinander zu trennen sind. Wir haben eine Wasserkrise, wir haben eine Klimakatastrophe, wir stehen vor einer Energiekrise, wir haben eine soziale Krise, wir haben das Flüchtlingsthema, weil einfach immer mehr Menschen Opfer von Kriegen werden und sie versuchen zu fliehen in sicherere Teile der Erde. Wenn man das vom Abstand betrachtet, sieht man, die ganze Zivilisation, die wir aufgebaut haben, ist eine Katastrophe, hat eine Katastrophe produziert. Und ich glaube, die wichtigste Feststellung ist, dass die bisherige Menschenwelt, die in den patriarchalen Gesellschaften geschaffen wurde, ganz fundamental im Widerspruch steht zu den Prinzipien der Natur, zu den Prinzipien der Biosphäre und auch zu den Prinzipien des organischen Lebens im Menschen selber. Und wir leben in einem Widerspruch, der sich sowohl auf einer ökologischen als auch auf einer innermenschlichen Ebene abspielt und dort auf allen Ebenen zu Krankheit führt, zu dem Sterben der Natur, zur Wüstenbildung, zu Kriminalität und auch Kriegen. Also wir kommen aus einer Lebenswelt, die wir durch den Aufbau unserer Gesellschaften missachtet haben. Und Dieter Duhm schreibt auch in dem Terra Nova Buch, dass wir heute in einer globalen Zuspitzung dieses Widerspruchs stehen und dass wir an einer apokalyptischen Grenze angelangt sind, jenseits derer es kein Überleben mehr gibt. Also es ist gar nicht so eine spezifische Kritik, sondern es ist einfach die Feststellung der globalen Dringlichkeit, in der wir sind. Also es geht ein Beben durch die Welt, und das ist die Frage: Gibt es eine humane, gibt es ein humanes Überleben für den Menschen auf der Erde? Werden wir die sozialen und ökologischen Krisen, die wir durch unsere Form des Lebens selbst herbeigeführt haben, sinnvoll überwinden können? Und dafür versuchen wir nicht mehr an Einzelpunkten Korrekturen anzubringen, denn es sind nicht Einzelprobleme, sondern es ist die ganze Gesellschaftsmaschine, die einfach auf einer falschen Grundlage gebaut wurde. Und deswegen die Arbeit an Modellen, wo man erforscht, wie ein anderes Lebenssystem aussehen könnte.
Ende der 70er Jahre hat dann Dieter Duhm mit einigen Gleichgesinnten und auch, glaube ich, mit seiner Partnerin Sabine Lichtenfels die Bauhütte gegründet in Deutschland. Ja. Und aus diesem Projekt ist dann, wenn ich es richtig verstehe, Tamera hervorgegangen.
Ja, das stimmt.
Können Sie ein bisschen was erzählen über Tamera? Wie ist es strukturiert? Wie finanziert sich das Ganze? Wie ist es aufgebaut? Wie viel? 150 Menschen leben dort. Mir ist es auch nicht so ganz klar geworden. Es ist kein Dorf, sondern es ist eigentlich auch auf mehreren Standorten verteilt, wenn ich das richtig verstanden habe. Erzählen Sie mal, Tamera, was ist das?
Ja, okay, ich versuche mal einen Einblick zu geben. Man kann natürlich sehr viel sagen. Also Tamera ist eine Forschungsgemeinschaft, kann man sagen. Also es ist kein Dorf, wo jetzt Menschen, die nur Gemeinschaft leben wollen, zusammengezogen sind, sondern es ist ein Forschungsprojekt, was auf einem Land von knapp 1,5 Quadratkilometern in einem Brachlandgebiet vor 20 Jahren gegründet wurde. Man ist bewusst in eine der am wenigsten besiedelsten Gebiete Europas gegangen, auch ökologisch sehr zerstört, um zeigen zu können, wie man sozusagen mit sehr spärlichen Umständen zeigen kann, wie man auf einer ökologischen Grundlage einerseits auf einer ökologischen Grundlage eine autarke Lebensform entwickeln kann, also autark im Bereich von Wasser, Energie, Nahrung, wie eine Gemeinschaft leben kann in Kooperation mit den Wesen und Prinzipien der Natur. Das ist das eine. Und das andere ist, dass Tamera täglich arbeitet am Aufbau von einer Gemeinschaft, die auf Vertrauen und Wahrheit beruht. Also das ist ein permanentes soziales Experiment, was hier läuft. Also die 150 Menschen, die hier leben, kommen hierher, weil sie mitwirken wollen an diesem Projekt und weil sie in sich selber einen neuen Lebensraum erobern wollen, ein Raum von Wahrheit, von Vertrauen, von Transparenz und besonders auch arbeiten wollen an einer neuen Lösung für das ganze Thema Liebe, Sexualität, Partnerschaft. Das allererste. Und das Projekt ist hat sehr viele Unterprojekte, in denen die Menschen zusammenkommen und arbeiten. Wir haben eine große Ökologieabteilung, wir haben eine technologische Forschungsabteilung, wir haben ein Projekt, was sich beschäftigt mit der Erforschung von gewaltfreier Kooperation mit Tieren. Wir haben ein Kinderzentrum, wo Erwachsene mit Kindern eine Art Kinderrepublik erarbeiten, das heißt ein Raum, wo Kinder in Gemeinschaft zusammenleben und möglichst frei aufwachsen. Wir haben eine Ausbildungsabteilung und ein Gästezentrum, haben ein Kunstzentrum, einen politischen Ashram und ein globales Kommunikationsbüro. Da sitze ich gerade drin, das Institut für globale Friedensarbeit. Also das ist ein sehr weit gefächertes Projekt, intern und aber auch extern. Also das Projekt fokussiert sich nicht nur auf Portugal, sondern es ist versteht sich als eine Art Mutterschiff oder Basisstation für weitere solche Friedenszentren, besonders auch in Krisengebieten, wie zum Beispiel Israel, Palästina oder Kolumbien. Und unser Ziel ist, an verschiedenen Stellen unter verschiedenen geografischen und kulturellen Bedingungen Modelle zu schaffen für eine neue globale Friedenskultur.
Sie unterrichten auch in Tamera, in der Schule Terra Nova, die ja ebenfalls örtlich sich dort befindet, oder befindet sich die woanders? Da war ich nämlich ein bisschen verwirrt dann, als ich recherchiert habe.
Ja, also die Schule Terra Nova ist ein Netzwerk, also auch, sie hat auch ihren Anker in Tamera, aber es ist vor allem ein Netzwerk von Menschen, Einzelpersonen und Gruppen in verschiedenen Ländern, die an dem Thema einer neuen Kulturbildung interessiert sind und die in einer Regelmäßigkeit an den entsprechenden sozialen, ökologischen und spirituellen Themen forschen und studieren wollen. Und die Schule Terra Nova hat aber auch ihre Kurse innerhalb von Tamera. Also wir haben in wenigen Wochen haben wir hier ein vierwöchiges Sommertreffen, wo Vertreter aus verschiedensten Ländern zusammenkommen. Ich bin einer der Menschen, die da die das ganze Netzwerk aufbauen und die auch unterrichten. Aber es ist auch entsprechend des weiten Spektrums der Themengebiete, die ich schon genannt habe, gibt es auch ein Spektrum an verschiedensten Lehrern, die dort auftreten.
Wie finanziert sich dieses gesamte Projekt eigentlich?
Ja, das ist eine immer wieder heikle Frage. Ich meine, wir würden uns wünschen, dass die Forschungsarbeit, die hier läuft, als solche auch eine öffentliche Unterstützung bekommt. Das tut sie noch nicht, denn was wir hier tun, bewegt sich ziemlich weit außerhalb des konventionellen Verständnisses von Forschung. Und somit ist es im Moment noch so, dass ein Großteil unserer Arbeit über Seminare und Veranstaltungen finanziert wird, die wir hier geben. Ein kleinerer Teil kommt nach Tamera über einen Förderkreis, also von Menschen in unserem Netzwerk, die Bedeutung dieser Arbeit sehen und deswegen einfach monatlich eine bestimmte Summe überweisen, also so wie das auch andere NGOs und Gruppen machen. Und es ist aber auch so, dass es oft der Fall ist, dass das Geld nicht ausreicht für das, was wir tun wollen. Und dann müssen auch einzelne Menschen, also Mitarbeiter von Tamera, rausgehen, Jobs arbeiten und das Geld wieder zurückbringen in die Gemeinschaft. Es ist ein sehr einfaches Leben, was man hier führt.
Das heißt, einerseits finanzieren sie sich also über Spenden quasi, kann man das so sagen. Und auf der anderen Seite sind es eben die Leute, die dort leben. 150 im Buch werden 160 erwähnt, also irgendwas in der Gegend, die dann auch wirklich quasi ihr eigenes Vermögen in diese Gemeinschaft einbringen. Verstehe ich das richtig?
Also tendenziell stimmt es, aber es ist kein Zwang in dem Sinn. Also unser Ziel ist schon, dass wir, wir arbeiten an einem Übergang von einer privaten Ökonomie in eine Gemeinschaftsökonomie, aber wir haben keinen Dogmatismus, der vorschreibt, dass man, wenn man in die Gemeinschaft eintritt, sein gesamtes Geld in den gemeinsamen Pott tun muss. Also wir glauben nicht, dass solche Dogmatismen dienlich sind, sondern der Vorgang, der nötig ist, ist genau genauso wie in dem Bereich von Liebe und allen Gemeinschaftsfragen ist immer das Vertrauen. Und je mehr die Menschen, das ist eine Erfahrung, je mehr die Menschen in das Ganze der Gemeinschaft vertrauen und auch wirklich wissen, ich werde, es wird um mich gesorgt, wenn ich diesen Schritt mache, umso mehr werden sie zur Gemeinschaft beitragen. Das kann man nicht gesetzesmäßig verordnen.
Wahrheit und Selbsterkenntnis, und das hat mich eigentlich besonders berührt, eigentlich auch, wie das im Buch beschrieben wird, sind eigentlich so die Grundpfeiler des Ganzen. Also man versucht wirklich auch, zitiert als frei quasi, die Lüge in der Liebe zu überkommen und sieht das eigentlich als ein ganz, ganz zentrales Problem, eigentlich das zentrale Problem. Also wir sind alle, die Welt liegt im Liebeskummer, wir sind alle unglücklich, wir kompensieren das mit Gewalt. Da gibt es ja auch einen Song der Ärzte, dass er das anspricht, dass also irgendwelche jungen Neonazis mit den Springerstiefeln herumlaufen, weil sie Angst vorm Schmusen haben. Ne?
Ja.
Und wir kompensieren das mit Gewalt und da sieht jedenfalls Dieter Dom und nehme auch noch Sie das Hauptproblem. Können Sie auf das jetzt ein bisschen eingehen? Ich glaube, das ist nämlich so ziemlich das Gravitationszentrum dieses ganzen Projekts. Ein anderer, neuer, ehrlicher Umgang mit Liebe und Sexualität.
Ja, das ist das Zentralthema. Also eigentlich nicht nur in Tamera, sondern überhaupt in Gemeinschaftsbildung. Also man das Thema Liebe ist, ich meine, die Sterbeforscherin Elisabeth Kübler-Ross hat mal gesagt, alles Lernen läuft darauf hinaus, die Liebe zu lernen. Also die Frage, das kann man sich mal vorstellen, wenn man selber auf dem Sterbebett liegt sich die Frage stellt, was war eigentlich wirklich wichtig in meinem Leben, dann wird man wahrscheinlich nicht daran denken, wie viel Geld man verdient hat oder wie viel schöne Autos man besessen hat, sondern man wird zurückkommen auf die eine oder andere Weise auf das Thema Liebe. Und gleichzeitig liegt genau in diesem Bereich eine der tiefsten Schmerzpunkte und Wunden in der heutigen Welt. Also die Welt ist voll von Liebeskummer, weil die Menschen kaum in der Lage sind, den Starkstrom und das Glück, was man erlebt in dem Zustand von Verliebtheit, also wir kennen das ja alle, dieses Glück, diesem Glück Dauer zu geben. Und in Tamera betrachten wir das Thema nicht als ein Privatthema, das durch persönliche Therapie angegangen wird, sondern wir versuchen, das Thema als ein politisches aufzugreifen. Denn das Scheitern so vieler Liebesbeziehungen geschieht in einem kollektiven Ausmaß, dass man es nicht auf das Unvermögen des Einzelnen schieben kann. Also nicht der Mensch, nicht der Einzelne ist schuld daran, sondern es ist eine Struktur des Zusammenlebens. Und deswegen ist es so wichtig, soziale Gefäße zu schaffen, wo man nicht mehr isoliert einzeln existiert und versuchen muss, alle Themen mit seinem Partner zu lösen, sondern das ist eigentlich der Kern dieser Arbeit an der Liebe, dass Menschen, die lieben, in der Lage sind, sich in einer Gruppe in einer Weise zu zeigen, gesehen zu werden, andere zu sehen, sich zu offenbaren, wodurch sie erleichtert werden von dem Zwang, sich zu verstellen, wo sie auch erlöst sind von dem Zwang, vor dem Liebespartner eben zu lügen. Also darauf komme ich gleich. Und dieser Vorgang, Teil zu werden von einem System des Vertrauens, das ist eigentlich so ein Grund, Paradigma für einen neuen Umgang mit der Liebe. Und wir kommen aus einer Kultur, aus einer unserer christlich-abendländischen insbesondere, wo wir 10 Gebote zum Beispiel bekommen haben. Und eines dieser Gebote sagt, du sollst nicht lügen. Und ein anderes Gebot sagt, du sollst nicht begehren deines nächsten Weibes oder so ähnlich. Und das ist nur ein Beispiel, um zu zeigen, dass wir im sexuellen Bereich kulturell, kulturgeschichtlich auf Lüge programmiert sind. Das mag sich im Einzelnen nicht so anfühlen, aber es wir sind konditioniert auf ein Liebesbild, wo wir nicht die Wahrheit der sexuellen Attraktion integrieren können in unsere Vorstellung von Romantik. Und deswegen leben wir in einem Leben, wo wir vor unserem Partner verhehlen müssen, dass wir auch andere Menschen attraktiv finden. Und das ist ein Bereich, der ist so kollektiv, was kann man sagen. Also der spielt sich, das ist ein Thema, was in so vielen Liebesbeziehungen zu Konflikt und Krieg und Trennung führt. Und da haben wir in Tamera eine Veränderung gemacht, kann man sagen, in der Kultur der freien Sexualität. Also zu sagen, die Sexualität selbst ist eine Lebenskraft, die erstmal an eine anarchistische ist, die an keine Beziehungsform gebunden ist und freigesetzt werden muss. Das heißt nicht, dass das hat nichts mit Pornografie zu tun oder mit Orgien, sondern es hat damit zu tun, dass der Einzelne wieder in die Lage kommt, wirklich auszudrücken, was man will, was das eigene, was die eigene Wahrheit ist in dem Bereich. Das kann alles sein, von vielen Partnern zu Monogamie. Aber das Entscheidende ist, dass die Liebesbeziehungen, in denen Menschen leben, dass sie in einem Teil sind von einem sozialen System, die es dem Einzelnen erlauben, wirklich die Wahrheit zu sagen. Das mal so in Kurzform.
Naja, das ist ein sehr komplexes Thema und wir können das heute dann nur in diesen 1,5 Stunden nur anreißen.
Ja.
Das ist mir völlig klar. Aber natürlich ein äußerst spannendes und wirklich ein zentrales Thema in unserer Gesellschaft. Ne? Also die Welt liegt im Liebeskummer. Das ist so eigentlich. Also das kann ja eigentlich niemand verneinen. Ja? Also jeder hat da irgendwie ein Thema, das mit Liebe und Beziehung zusammenhängt, das er noch nicht verarbeitet hat. Oder fast jeder. Ich meine, jeder ist immer falsch. Ich
wieder ein bisschen lauter reden.
Ja. Jeder hat da in dieser Beziehung ein Thema, das er nicht verarbeitet hat. Das heißt, du sollst nicht begehren deines nächsten Frau und du sollst nicht lügen. Das sieht man in Tamera ganz klar als Widerspruch.
Ja.
Aber wie löst man denn auf ohne, also das sind so die Fragen, die sich mir dann stellen. Wie löst man das dann auf, ohne dass Eifersucht und ohne dass also Rivalitätskämpfe entstehen? Ich meine, was macht dann jemand, der merkt, also er liebt zwar seine Frau, aber er liebt dann noch eine andere Frau und die liebt aber auch noch einen anderen. Also wie löst man das dann auf? Wie geht man damit um?
Also es ist erstmal schwer vorstellbar, natürlich, weil es ein ganz anderes Lebenssystem ist. Und es ist aber auf einer gewissen Ebene ist es also wenn man es auf der rein faktischen Ebene betrachtet, gibt es da erstmal kein Problem, sondern das Problem ist dasselbe Thema, was auch in den Beziehungen zu so viel Chaos und Konflikt führt. Es ist das Thema der Angst. Also das finde ich ganz wichtig zu sehen, dass unser ganzes unser ganzer Begriff der Liebe ist voll von Angst. Also wenn wir in Berührung kommen mit Liebe, kommen wir ganz schnell auch in Berührung mit einer tiefen Verlustangst, auch wenn wir es nicht merken. Und das ist die Struktur, die zu Eifersucht führt, die zu Rivalitäten führt. Und das ist eigentlich der Hauptdurchgang in der gegenwärtigen Transformation. Also das ist, glaube ich, nicht nur ein Thema von Tamera, dass wir als Menschheit Wege finden, aus diesem Angstprogramm herauszukommen und in eine Verbindung einzutreten, die auf Vertrauen beruht. Und dafür arbeiten wir in Tamera jeden Tag. Also es ist ganz klar, es ist nicht nur eine Arbeit dann, wenn Konflikte aufkommen, sondern man muss als jemand, der diesen Übergang machen will, man muss jeden Tag versuchen, dem Bereich der Angst immer mehr Land abzutrotzen. Und dafür ist es wichtig, Persönlichkeitsarbeit zu machen. Also es ist wichtig zu erkennen, wovon ich gesteuert bin. Also zu sehen, welche Handlungen oder Gedanken, die ich tue oder Gedanken, die ich denke, kommen aus dem konditionierten Muster der Angst. Und das ist eine Bewusstseinsarbeit, die trainieren wir jeden Tag. Und es ist auch eine geistige Arbeit zu sehen, was Teil welcher Strukturen ich bin durch meine geschichtliche und gesellschaftliche Prägung. Und dann ist es ganz wichtig, wir arbeiten mit einer Kommunikationsform, kann man sagen, die wir jeden Tag praktizieren, wo Menschen zusammenkommen in einem Kreis, wo der Einzelne in die Mitte gehen kann und Dinge sagen kann, darstellen kann, die man normalerweise nie in einer Zweierkonversation mit dem Partner oder auch nicht unter Freunden so leicht sagen könnte. Und wo auch Dinge zur Sprache kommen können, also wenn man zum Beispiel akut eifersüchtig oder wütend ist, dass man diese Energien nicht verdrängen muss, sondern dass man sie in einer Weise ausdrücken kann, dass man ein Stück weit sich davon distanzieren kann und bewusstseinsfähig wird. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also in dem Maße, wie ich in der Lage bin, mich vertrauensvoll vor anderen Menschen in meinen Themen und auch Problemen zu zeigen, umso mehr erfahre ich eine Transformation. Und im Endeffekt ist es immer der Punkt des Bewusstseins. Also da, wo ich voll durchschaue, was in mir geschieht, wo ich erkenne, was an der Wurzel der Eifersucht ist, da, wo das Bewusstsein voll einsetzt, da hört der Krieg auf. Und das verlangt aber, bis man dahin kommt, eine tiefe Bereitschaft für diesen Durchlauf und eine tiefe Bereitschaft zur Selbstveränderung. Also man muss, wenn man wirklich frei lieben will ohne Angst, dann ist man gezwungen, vieles von dem, was man sich antrainiert hat, in Frage zu stellen oder auch in Frage stellen zu lassen von anderen. Es ist eine Neugeburt und etwas Altes in einem muss dabei auch sterben.
Im Chat fallen jetzt natürlich, es gibt also einen Live-Chat, wo also Leute auch Fragen stellen zur Sendung. Da fällt, ist natürlich auch Sekte und so weiter gefallen. Nehme an, dass das bekommt ihr oft zu hören?
Ja, nicht mehr ganz so oft.
Wie geht ihr damit um? Wie entgegnet ihr dem?
Also ich finde, im Prinzip eigentlich, ich kann sagen, wir hören es nicht mehr so oft, das ist mal das Erste, also es waren inzwischen so viele Menschen in Tamera, also es kommen jedes Jahr 3.000 bis 4.000 Besucher her und also ich glaube, die Menschen, die das Projekt wirklich eingehend studiert haben, also ich denke, dass viele auch Dinge kritisch betrachten werden, aber es werden die wenigsten, die hier ausreichend da gewesen sind, werden denken, das ist eine Sekte. Und so versuchen wir eigentlich, wenn das kommt, vor allem aufzuklären. Also ich bin mir natürlich bewusst, oder wir sind uns bewusst, dass das erstmal sehr ungewöhnlich ist und dass mit den Themen, die wir ansprechen, also Gemeinschaft, Liebe, Sexualität, dass das natürlich alles Themen sind, die sehr delikat sind und dass das schnell zu falschen Assoziationen führen kann. Und trotzdem, ich kann nur sagen, dass Also, dass alle Menschen, die nach Tamera kommen und sich selber ein Bild verschafft haben, Eindruck gemacht haben, dass sie, also keiner von denen glaubt, dass das ja eine Sekte ist.
Trotzdem noch ein bisschen auf dem Thema bleibend, wie geht ihr denn, ich meine gerade etwas Sekten anbelangt, da denkt man immer an gehirngewaschene, unwillige Sklaven oder willige Sklaven und Sklavinnen. Wie geht ihr denn mit dem Individuum um? Welchen Stellenwert hat das Individuum in Tamera?
Oh ja, einen hohen. Also Tamera ist absolut keine Kollektivgemeinschaft. Es gibt keinen Guru, der diktiert, was die Einzelnen zu tun haben, sondern es ist es ist genau andersrum eigentlich, als man denkt. Wenn man an Gemeinschaft denkt, denkt man schnell an Gleichschaltung, an Konformismus. Man denkt an die Aufgabe der eigenen persönlichen Meinung. Und die Erfahrung, die ich in Tamera mache, ist genau die entgegengesetzte. Also es gibt hier so viele verschiedene Persönlichkeitstypen, Menschen, die, wo man denkt, wo man sich kaum von außen vorstellen kann, wie die zusammenleben können. Und ich empfinde, es gibt ein hohes Maß an Individualität. Und das ist auch einer der Prinzipien in der Gemeinschaftsbildung oder eines der Kriterien, könnte man sagen, dass eine Gemeinschaft umso gesünder ist, je mehr Individualität sie erlaubt und auch schafft. Also ich empfinde eigentlich, dass ich habe ja gerade das ein Stück weit die Kommunikationsvorgänge beschrieben, die wir in Tamera machen. Und ich habe das Gefühl, dass wenn ich jetzt auf mein Leben schaue, ich habe durch die Erfahrung in Gemeinschaft, durch die Erfahrung und die Möglichkeit, mich transparent zu machen, mich zu zeigen in dem, was ich liebe, in meinen Konflikten und so weiter, dass ich dadurch meine eigene Stimme und meine individuelle Kraft, die ich beitragen kann, dass sie sich viel mehr vertieft hat, als ich das vorher in meinem Leben konnte. Also es ist eine Gemeinschaft und Individualität schließen sich nicht aus, sondern ergänzen einander.
Sie sagen, es gibt keine Gurus in Tamera, aber ist Ditadum nicht doch so etwas wie ein Guru für viele?
Also er ist ein ganz wichtiger Lehrer, könnte man sagen, oder ein Mentor des Projektes. Und er hat natürlich er ist ja ein Mensch, der schon lange vor dem Projekt sich ganz tief mit der Frage auseinandergesetzt hat, wie kann eine humane Kultur entstehen, wie können Menschen in Vertrauen zusammenleben. Also er hat ein tiefes Wissen, aber und natürlich ist es auch ein Lernvorgang für Menschen, die autoritär geprägt sind, wie wir alle mehr oder weniger, mit starken Persönlichkeiten umzugehen. Aber Tamera ist eindeutig keine Guru-Gemeinschaft. Also es ist nicht, dass die Gründer auf der Spitze der Pyramide sitzen und diktieren, was geschieht, sondern es gibt hier ein Gremium von verschiedenen Projektträgern, die Entscheidungen für die Gemeinschaft treffen. Natürlich haben die Gründer da eine starke Stimme drin, aber es ist wirklich eine andere Form der Organisation. Also ich empfinde uns auf dem Weg, eine wirkliche Basisdemokratie zu bilden.
Noch ein bisschen am Thema Sexualität jetzt bleibend, aber dann müssen wir uns auch noch anderen Dingen zuwenden, obwohl das natürlich allein Stunden füllen könnte. Gibt aber diese Konvention, die in unserer Gesellschaft herrscht, also dass du sollst nicht begehren des anderen Frau, gibt das nicht auch eine gewisse Sicherheit? Und wenn es jetzt heißt, okay, das ist aber okay, wenn man neben seiner Freundin oder seiner Frau noch auf einen anderen steht, und natürlich auch für die Freundin okay, wenn sie noch mit wem anderen auch eine sexuelle Beziehung hat, macht das nicht auch Angst?
Ob das Angst macht?
Ja, ist das nicht zusätzlich ein Faktor, der Angst machen kann? Also Sie sagen, das Problem ist die Angst, aber macht dann dieser Anspruch dieser freien Beziehung, der freien Liebe, macht das nicht auch vielen Angst?
Also ich glaube nicht, dass es zusätzlich Angst macht, sondern ich glaube, dass man...
Wenn
man
ich glaube schon, dass sehr viele vor so etwas Angst haben. Glauben Sie nicht?
Also natürlich, es gibt eine Angst davor. Aber... Aber diese Angst ist eigentlich immer da. Also wenn ich eine Beziehung führe, in der die Bedingung dafür, dass ich mit meiner Freundin zusammenbleibe, darin besteht, dass wir uns abgrenzen vor anderen sexuellen möglichen Partnern, dann laufe ich in der Liebe faktisch ein Stück weit immer auch auf Eis. Also es kann, es gibt immer eine Bedrohung, es gibt immer etwas, es gibt eine Wahrheit, die nicht ans Licht kommen soll. Und die Frage ist eigentlich, was gibt mehr Sicherheit? Gibt mehr Sicherheit, wenn ich versuche, mich vor der sexuellen Wahrheit zu verbarrikadieren? Und ein System von Treue aufzubauen, was außerhalb dessen funktioniert? Oder könnte die Sicherheit nicht darin bestehen, dass ich der Wahrheit folge und dann womöglich merke, und das ist eben eine Erfahrung, die man machen kann, dass wenn ich in einem System des Vertrauens lebe, dass mir meine Freundin überhaupt nicht wegläuft dadurch, dass sie auch Kontakte mit anderen hat. Also das kann ich bezeugen. Die Liebe und auch die Intimität wird nicht weniger dadurch, dass ich oder meine Partnerin mit anderen Kontakte haben. Eher im Gegenteil.
Mit anderen Kontakt meinen Sie jetzt was genau?
Also mit anderen Kontakten.
Kontakt. Entschuldigung? Jeder hat auch mit anderen Kontakt, wenn er in einer Beziehung ist. Aber was für Kontakt meinen Sie?
Also ich meine sexuellen Kontakt. Ich meine aber auch, es gibt intimen Kontakt auf verschiedenen Möglichkeiten. Also es kann eine Freundschaft sein, wo ich eine bestimmte geistige oder emotionelle Nähe zu einer bestimmten Person habe. Es kann auch ein erotischer Starkstrom sein oder ein sexueller Kontakt. Ich habe das das ist erstmal, das können verschiedene Sachen sein, aber der heißeste Punkt ist natürlich immer der, wenn die Sexualität so voll und direkt ins Spiel kommt.
Können wir vorstellen, ja?
Ja.
Und gibt's da nicht oft auch Konflikte? Auch in Tamera?
Also es gibt natürlich schon Konflikte, klar. Und manchmal führen die auch zu viel Chaos. Aber das ist irgendwie, das ist ja genau der Stoff an der Angst, an dessen Überwindung wir auch arbeiten. Also es ist, wir können angesichts der Situation, in der sich die Liebe befindet, heute in unserer Kultur, kann man nicht sagen, wir bleiben bei dem Alten, nur weil der Weg in das Neue so viele Gespenster weckt oder zu Konflikten führt. Also wichtig finde ich dabei, also die Menschen fragen oft, gibt es da nicht ganz viel Angst, gibt es da nicht ganz viel Eifersucht? Das gibt es natürlich streckenweise, aber wichtig finde ich die Erfahrung, die ich selber mache und die ich auch in vielen anderen Menschen sehe, wo in aller Turbulenz, die es streckenweise gibt, gibt es eine Richtung, die hat zu tun mit wachsender Gewissheit in der Liebe bei vielen Menschen, einem tieferen Vertrauen. Also es ist, man kann sehen, dass hier ein Weg liegt in Richtung Heilung der Liebe, und es gibt einfach hier Situationen, die sich abspielen unter Menschen, die sind vielleicht, kann man sich vielleicht kaum vorstellen. Also wenn in die Solidarität, in der zum Beispiel mit der sich zwei Frauen begegnen, die denselben Mann lieben. Also dass es da keinen Krieg gibt. Das sind für mich Situationen, wo ich merke, dass eine Schönheit sichtbar wird und auch die Möglichkeit von einer Freiheit, wo das Leben nicht mehr umstellt ist von permanenter Angst, wo ich sehe, allen Konflikten zum Trotz lohnt sich dieser Weg und er führt hin in eine neue Form der Existenz tatsächlich.
Neben diesem wirklich sehr zentralen Thema, und das auch in Terra Nova nimmt, also das, was wir jetzt besprochen haben, eine ganz zentrale Rolle ein, gibt es auch sehr viele andere sehr wichtige Themen, mit denen Sie sich in Tamera widmen, die ja dann für den Aufbau einer neuen Kultur, quasi einer Revolution, die allen hilft, unabdingbar sind. Da geht es auch um Technologien, unter anderem zur Wasseraufbereitung. Sie beschäftigen sich auch mit Schauberger-Technologien, finde ich interessant. Ja. Der Mann ist ja auch hier auf meiner Sendung sehr oft behandelt worden. Schon lange her, aber irgendwann ist das alles gesagt. Zumindest was. Aber was gibt es da für konkrete Ansätze, zum Beispiel in Richtung Schauberger, die Sie verfolgen?
Oh, das ist ein weiteres sehr zentrales Thema. Ich meine, das Wichtigste, was wir in Tamera in dem ökologischen Bereich verwirklicht haben, ist zweifellos die Wasserretentionslandschaft. Das ist ein Name für eine Methode der Renaturierung von ausgedorrten oder in Wüstenbildung begriffenen Naturgebieten, die uns, dieses Konzept wurde uns von dem auch österreichischen Permakulturspezialisten Sepp Holzer vermittelt. Und dieses Projekt läuft seit 2007, also inzwischen schon seit 8 Jahren. Und durch die Wasserretentionslandschaft hat sich unser Blick auf die Möglichkeiten der Naturheilung und der Autarkie fundamental erweitert. Also wir leben in einem Land, wir leben im Süden Portugals, einer Region, die von starker Wüstenbildung betroffen ist. Also die Wissenschaftler sagen, dass diese Region in 15 bis 25 Jahren eine Wüste sein wird. Und wir haben das auch, bevor Sepp Holzer kam, war das auch die Annahme. Und wir konnten uns schwer vorstellen, wie es möglich sein könnte, für eine Gemeinschaft von 150 oder vielleicht auch mal für 300 oder 500 Menschen ein System von autarker Wasser- und Lebensmittelversorgung herzustellen. Und dann kam Sepp Holzer und der hat gesagt, oh, wenn ihr nur durch meine Augen sehen könntet, ich sehe so ein so großes Potenzial in dieser Landschaft. Und damit begann der Aufbau dieser Methode. Übrigens auch in Anlehnung an Dinge, die Schauberger schon vor 70, 80 Jahren aufgeschrieben hat. Und wenn ich das kurz umreißen kann, ist das eine Methode, mit der das Regenwasser, was im Winter fällt, und hier fällt im Winter fast so viel Regenwasser wie das ganze Jahr über in Deutschland oder in Österreich. Also es kommt sehr viel Wasser runter und normalerweise läuft das Wasser einfach weg. Es gibt der Boden hat keine Möglichkeit, dieses Wasser aufzufangen. Es führt auf dem Weg zum Meer zur Zerstörung. Es werden Millionen und Milliarden investiert, um die Schäden zu beseitigen. Und dann, wenn es gebraucht wird, nämlich im Frühling und im Sommer, fehlt das Wasser und die Landschaft dort aus. Also das ist eine Folge der Zerstörung der Wälder, der Übernutzung des Bodens. Und mit den Wasserretentionslandschaften schafft man dort, wo das Regenwasser fällt, Möglichkeiten für das Wasser wieder in den Erdkörper einzusickern. Und indem es das tut, indem das Regenwasser an der Stelle in den Boden kommt, wo es fällt, füllt es den Grundwasserspiegel und tritt in Form von Quellen ganzjährig wieder an die Oberfläche. Und man erlebt eine ganz andere Dynamik des Wachstums. Also es haben sich Im ersten Jahr, wo wir den ersten See gebaut haben, hat sich direkt eine neue Quelle gebildet, die seitdem permanent geflossen ist. Es ist überhaupt kein Vergleich, wie stark die Bäume wachsen in dieser Landschaft, wie viele Wildtierarten sich wieder angesiedelt haben. Also wir erleben ein Wunder, wie eine sterbende Landschaft wieder aufersteht. Und auf dieser Grundlage ist klar, dass, und das war auch die Erkenntnis von Viktor Schauberger, der das so eindringlich gesagt hat, dass Wasser, Energie und Nahrung allen Menschen kostenlos zur Verfügung stehen können, wenn wir mit der Natur kooperieren und nicht mehr den Gesetzen des Kapitals folgen. Also das ist dieser Kerngedanke, für den Viktor Schauberger schon gestanden ist. Und in unserer Wasserforschung sind viele seiner Prinzipien eingeflossen. Und wir sehen aber auch, dass seine Vision, sein Genie so groß ist, dass wir noch eine Zeit lang brauchen werden, um diese Vision ganz aufzunehmen. Aber er ist zweifellos einer der Wissensquellen für eine neue Kultur, besonders im Umgang mit Wasser und Energie.
Das heißt, dieser See, den man dann auch sieht auf Aufnahmen von Tamera, der ist künstlich, der ist von innen angelegt.
Genau, also die Seen wurden von uns selber angelegt, aber in Kooperation mit Sepp Holzer, und wir haben auch sein Wissen immer weiter aufgenommen. Und wichtig ist halt zu sehen, dass diese Teiche, die wir angelegt haben, dass die nicht abgedichtet sind, sondern dass sie aufgebaut sind in einer Weise, dass man diesen gebrochenen Wasserkreislauf, übrigens weltweit zerstört ist. Also 90% der Landfläche haben wir heute den Verlust an dieser, an einer fruchtbaren Bodenschicht, die in der Lage ist, das Regenwasser aufzunehmen. Also wir haben eine weltweite Wasserkatastrophe, und deswegen ist es so wichtig, dass man immer mehr aufzeigt, dass es konkrete Lösungen gibt, übrigens auch relativ billige Lösungen, mit der man dieses Problem relativ schnell beheben kann. Und das hat auch einen großen Einfluss, wenn ich das noch sagen kann, auf das ganze Thema des Klimawandels. Also wir wissen, dass CO2 ein wichtiger Faktor ist im Klimawandel. Was aber ganz stark vergessen wird, ist das Thema Wasser im Klimawandel. Also wenn wir das Geld, was wir für Landschaftsmethoden und für den Aufbau von großen Stauseen ausgeben, wenn wir das auf einmal umwandeln würden und in Südeuropa Tausende, Zehntausende Wasserretentionslandschaften anlegen würden, würden wir innerhalb weniger Jahre merken, wie wir die Effekte des Klimawandels zurückführen können, wie wir zurückkommen können in eine natürliche Balance des Wetters und der Temperaturen.
Ganz eine andere Frage. Sind Sie in die Grundschule Schulwitz in Dresden gegangen?
Ja.
Dann befindet sich im Chat ein ehemaliger Klassenkollege von Ihnen.
Ah, das ist interessant.
Er nennt sich, Moment, Andokay, aber es ist mit Sicherheit nicht sein richtiger Name. Vielleicht meldet er sich ja bei Ihnen.
Okay.
Aber da sieht man, die Welt ist ein Dorf. Ein Dorf, das langsam austrocknet, aber vielleicht gibt es da ja Methoden, das aufzuhalten. Eine andere, wir kommen jetzt ja schon gegen's Ende der Sendung, wir haben jetzt noch circa 10 Minuten. Es gibt ja viele Technologien, also da gibt es auch ein Solar Village, Sie beschäftigen sich auch mit Energiegewinnung, beschäftigen Sie sich auch mit der sogenannten freien Energie, mit ganz exotischen Ansätzen der Energiegewinnung?
Also nur theoretisch. Also im Moment.
So wie die meisten. Okay.
Steht im Zentrum wirklich die Solarenergie. Es ist aber auch eine freie Energie. Die kommt frei von der Sonne runter.
So ist es. Raumenergie wäre vielleicht dann der richtigere Ausdruck.
Ja.
Leider alle beschäftigen sich damit nur theoretisch. Das ist schade. Vielleicht gibt es ja irgendwann einmal tatsächlich eine praktische Geschichte. vielleicht auch nie. Neben Technologien und natürlich dem prinzipiellen Umgang und der Sexualität beschäftigen Sie sich, also dem Umgang miteinander in der Gemeinschaft, beschäftigen Sie sich auch sehr stark mit spirituellen Themen.
Ja.
Und im Buch Terra Nova hat auch das Thema Religion eine ganz zentrale Stellung. Mhm. Wie sehen Sie das? Wie sehen Sie Spiritualität im Verhältnis zur Religion? Was bedeutet das für Sie? Was bedeutet das für das Projekt Tamera?
Also, es hat tatsächlich eine wichtige Bedeutung und auch eine wichtige Bedeutung für die Heilungsaufgabe, vor der wir stehen. Jetzt Heilung nicht nur im individuellen Sinne, sondern auch im gesellschaftlichen und globalen Sinn. Also Spiritualität ist in der Schau, die jetzt zum Beispiel im Terra Nova Buch oder auch in Tamera vertreten wird, ist kein spezieller religiöser Weg oder eine bestimmte Form, sondern es ist eher eine Wiederannäherung an die an die geistigen Kräfte, die in uns wirken, weil wir bewusste Wesen sind. Also wir kommen aus einer Kultur, die ganz stark materialistisch programmiert ist. Wir sind identifiziert, wenn wir auf der Erde sind, mit unserem Körper, mit dem Namen, mit dem wir genannt werden. Und wir haben eigentlich keine Ahnung, woher wir kommen, wohin wir gehen, was der größere Sinnzusammenhang ist, jetzt mal universell, kosmisch gesehen, in dem wir leben. Und wenn wir die Aufgabe oder die, wenn wir es schaffen wollen, also diese Erde vom Krieg zu befreien, dann müssen wir Kräfte abrufen, die über unsere individuellen Kräfte hinausgehen. Und deswegen ist das Thema einer spirituellen Verbindung so wichtig. Denn in dem Moment, wo ich als Einzelorganismus Teil werde von etwas Größerem, Teil von einer universellen Energieströmung oder von einer universellen Kraft, habe ich ganz andere Möglichkeiten zu wirken. Und das ist der, also Sie haben das Stichwort Vision angesprochen. Also wir sind darauf programmiert, Ziele durch mechanistische Methoden zu erreichen. Es gibt aber daneben geistige Wege. Also Schopenhauer hat gesagt, die Welt ist aufgebaut als Wille und Vorstellung. Also er hat das angesprochen, dass die Welt sich in dem Sinne formt, wie wir sie betrachten. Und das, was wir geistig sehen können an Möglichkeit, findet durch unser Sehen ein Kanal der Verwirklichung. Also das sind so ganz kurz jetzt, ich mache es kurz, weil wir zum Ende der Sendung kommen, ein paar Grundgedanken über einen ganz anderen Lebensbereich. Den können wir geistig nennen, den können wir spirituell nennen, den können wir auch religiös nennen, darauf kommt es gar nicht an. Aber wir sind geistige Wesen und im Sinne der Heilung müssen wir diese geistige Natur wieder entdecken.
Wir sind geistige Wesen. Wir haben auch schon angesprochen, also die Konflikte, die da auftreten. Dieter Dumm spricht auch sehr stark von diesem morphogenetischen Feld, das sich da bilden soll,
ja.
Und womit sich das verbreiten soll. Da gäbe es auch viele Fragen. Aber etwas, was mich jetzt noch interessiert in dem Gesamtzusammenhang, und das ist natürlich auch irgendwie verbunden irgendwo mit Spiritualität, ist, wenn es jetzt also zu diesen Konflikten kommt oder wenn Menschen nicht klarkommen mit dem, was in Tamera gemacht wird, beziehungsweise einfach ja da irgendwie über ihren inneren Schweinehund nicht rauskommen oder einfach an Blockaden oder an Grenzen stoßen, die sie haben. Wie begegnet man dem? Gibt es da auch einen Platz für klassische Psychotherapie? Denn zum Dieter Dumm ist ja Psychoanalytiker eigentlich.
Wir betreiben keine klassische Psychotherapie in dem Sinne. Es gibt, wie gesagt, es gibt das Forum, das ist dieses tägliche Kommunikationsmittel. Das, wenn man so will, hat das auch eine therapeutische Komponente in dem Sinne. Und es gibt aber, also wenn Menschen nicht klarkommen, also es hat sich, ich würde mal sagen, es hat sich genug Humanität durch diese dauernde Arbeit am menschlichen Thema entwickelt, dass es hier genug Menschen gibt, die Menschen in solchen Engpässen unterstützen. Also das ist irgendwie eine Selbstverständlichkeit. Und wenn es aber, es gibt trotzdem manchmal Phasen, wo Menschen an so tiefe Traumapunkte kommen, also in der Persönlichkeitsarbeit, wo man dann auch mit anderen Mitteln von Psychoanalyse oder Trance arbeitet. Das sind aber eher spezielle Fälle. Wir merken eigentlich, je mehr Vertrauen man in der Gruppe aufbauen kann, umso mehr fällt die Notwendigkeit für Einzeltherapie weg. Also sie wird überflüssig. Das ist eine Erfahrungstatsache.
Dennoch kann es da ja Härtefälle geben, wo das einfach nicht so funktioniert, oder?
Ja, kann es geben. Aber ich meine, es ist auch so, dass wir sehen ein Projekt, was wir seit langem sehen, was wir aufbauen wollen, aber noch nicht können. Das ist ein besonderes Sanktuarium für Menschen, die noch nicht Teil von so einem intensiven Gemeinschaftsvorgang sein können, die einfach einen Heilungsraum brauchen. Also solche Menschen haben wir natürlich auch, die hier hinkommen in der Hoffnung auf irgendeine Art von Orientierung und auch Hilfe. Und das Projekt haben wir noch, das ist eine Frage der Kapazität. Das Projekt haben wir noch nicht ins Leben rufen können. Das merken wir natürlich auch, dass je mehr sich was in der Welt an Krise zuspitzt, umso extremer werden auch die Lebenssituationen, aus denen Menschen kommen. Aber das wird entstehen.
Ein Begriff, der da auch fällt, ist der Christus-Code. Also das klingt dann wirklich sehr religiös. Ich meine, es wird auch gesagt in Terra Nova, es gäbe dafür, oder man hätte zumindest kein anderes Wort in einer anderen Kultur gefunden, was ich mir jetzt kaum vorstellen kann, wenn das so wirklich so ein elementares Element ist, das sich in jedem Menschen findet. Aber können Sie kurz erklären, was das bedeutet, der Christus-Code?
Ja, also es meint tatsächlich nicht die christliche Religion oder die Kirche. Ich weiß natürlich, ich bin mir bewusst, wie missverständlich das sein kann. Was Dieter Duhm in Terra Nova meint, ist der Archetyp eines Menschen, der sich voll wieder verbunden hat mit seinem höheren Selbst. Also ein Mensch, der wahrheitsgemäß lebt, der Anteilnahme besitzt, der liebt, ein Mensch, der im Dienst ist, an der Menschlichkeit. Es war der Versuch, ein Wort zu finden für den Archetyp zum Beispiel des Christus, er meint damit eine innere Zielgestalt, eine latente Gestalt, die nicht nur in Jesus Christus lebte und die an keine Religion gebunden ist, sondern die im Menschen überhaupt existiert als Entelechie seiner Entwicklung.
Wenn jetzt Leute neugierig geworden sind und sich das gerne mal ansehen würden, jetzt quasi als Schlusswort, wie können Sie das anstellen? Kann man da einfach hinfahren? Kann man einfach nach Tamera fahren und sagen, hallo, hier bin ich? Wo steigt die nächste Party?
Also ich würde allen, die jetzt neugierig geworden sind, würde ich empfehlen, erstmal die Literatur des Projektes kennenzulernen. Es gibt wunderbare Bücher von Dieter Duhm, war jetzt schon erwähnt, das Buch Terra Nova, globale Revolution und Heilung der Liebe. Es gibt auch das Buch Die heilige Matrix oder den unerlösten Eros, Bücher von Sabine Lichtenfels, die geben einen sehr tiefen Einblick in die Forschungsarbeit, also viel umfassender, als ich das jetzt in dem Interview deutlich machen konnte. Und für die Menschen, die persönlich das Projekt kennenlernen wollen, wir haben Gästesaison von April bis November, wo verschiedenste Seminare, Einführungswochen stattfinden. Zum Beispiel jetzt auch im August, vom 1. bis 10. August gibt es die Möglichkeit, das Projekt kennenzulernen. Das kann man gerne tun. Wer Interesse hat, möge auf unsere Webseite gehen, tamera.org. Da findet man einen Veranstaltungskalender und wer Interesse hat für einen Besuch, möge einfach an unser Gästebüro schreiben und das anmelden. Das ist eigentlich relativ leicht. Und die Literatur findet man unter verlag-meiga.org.
Okay. Und ich glaube auch, also es ist sicher eine gute Idee, sich mal vorher noch genauer zu informieren. Also ich kann das Buch Terra Nova durchaus empfehlen. Ich glaube, das gibt schon einen sehr schönen Einblick und nach der Lektüre dieses Buches noch immer der Meinung ist, dass man sich das gerne mal live anschauen möchte. Was ich übrigens bin, also ich bin da schon neugierig geworden. Ich würde mir das, glaube ich, schon einmal gerne anschauen. Dann, glaube ich, sollte man das tun. Ja, ich bedanke mich sehr herzlich für dieses Gespräch. War spannend.
Ja, vielen Dank auch für die Einladung.
Ja, und wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg mit Ihrem Projekt.
Vielen Dank und ein Gruß an alle Zuhörer in Österreich.
Ja, und Ihr Klassenkamerad ist ja auch unter den Zuhörern. Ja. Okay, dann danke.
Wiederhören.
Das nächste Mal Crop FM ist eine Spezialausgabe, wie schon angekündigt. Steht dann zum Download bereit, das ist also ein voraufgezeichnetes Interview. Steht dann ab 10. Juli 2015 zum Download bereit. Und da werde ich dann die Sendung nachholen, die eigentlich voriges Mal hätte ausgestrahlt werden sollen, nämlich über digitale Drogen. Also ich habe inzwischen mit Lisa Natterer das Interview geführt. Ging leider nur in dieser Form. Es war dann zeitlich nicht mehr anders möglich. Ist ja doch jetzt Urlaubszeit. Und ja, das wird dann also am 10. Juli online gestellt. Ja, mir bleibt nur mehr, mich von den Radio Helsinki-Hörern zu verabschieden. Wie gesagt, ich hoffe, ab Herbst, wenn dann quasi die Live-Sendungen nur mehr am Stream von Crop FM zu hören sind, ich hoffe, dass einige oder die meisten, das wäre natürlich ideal, den Weg dorthin finden auf die Website von Crop FM.at. Ist natürlich ein bisschen Wehmut nach 15 Jahren Sendungsgestaltung auf Radio Helsinki. Aber so ist es nochmal. Die Welt bewegt sich weiter und ja, mir bleibt nur mehr, mich zu bedanken für das Interesse und fürs Zuhören, natürlich auch für die vielen, die mir terrestrisch zugehört haben. Und ja, freue mich schon auf das nächste Mal. Macht es gut.